Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Soll ich das Jobangebot jetzt annehmen oder nicht? Ja, und welchen Kopfhörer soll ich eigentlich kaufen? Diesen neuen, teuren mit der Lärmreduktion? Oder reicht nicht doch vielleicht auch dieses alte Modell, das weniger kostet? Ja, und dieser Typ, soll ich dem jetzt sagen, dass ich ihn gut finde und mehr von ihm will? Oder doch besser nicht? Oder später? Oder ja, wenn ja, wie? Puh, ständig müssen wir Entscheidungen treffen. Ja, wie macht ihr das denn? Seid ihr eher die Kopf- oder die Bauchtypen? Kann man das überhaupt trennen? Also bei mir hängt das Ganze von der Entscheidung ab und auch von der Verfassung, in der ich bin, wenn ich sie treffen muss. Manchmal geht das ganz schnell, aber manchmal tue ich mir einfach nur irre schwer. Woran liegt das? Und wie treffen wir Entscheidungen? Das ist unser Thema heute im Hörsaal. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Hallo.
Was macht Entscheidungen schwierig? Eine gute Entscheidung, was heißt denn das? Diese Idee des von Leidenschaften befreiten Entscheidens ist in der europäischen Denktradition sehr, sehr tief verhaftet. Aber manchmal geht unsere Intuition irgendwie doch gegen die Rationalität. Offensichtlich lassen wir uns von emotionalen Einflüssen leiten. Gefühle müssen doch auch zu irgendwas gut sein. Die können doch nicht nur unnütz sein. Es gibt auch Situationen, in denen es hilfreich ist, auf unsere Gefühle zu hören.
Ja, also für mich ist das ehrlich gesagt eine gute Nachricht. Kühler Kopf ist nicht immer so ganz meine Sache, weil manchmal hilft dieses Rumkauen auf einer Entscheidung auch echt gar nicht. Im Gegenteil, mein Bauch weiß manchmal viel besser Bescheid, finde ich jedenfalls. Aber schauen wir uns das mal genauer an. Arndt Bröder ist Kognitionspsychologe und Professor für Allgemeine Psychologie an der Universität Mannheim. Unter anderem erforscht er Entscheidungsprozesse, also bewusste Strategien und automatische Mechanismen beim Entscheiden. Bröder erklärt uns im Vortrag gleich, wie wir entscheiden und welche Rolle unsere Gefühle dabei spielen. Er schaut erstmal in die Vergangenheit. Lange Zeit nämlich waren Emotionen gar nicht gut angesehen als Ratgeber bei Entscheidungen. Erklärt dann anhand verschiedener Studien, wie Entscheidungsprozesse erforscht werden. Rehabilitiert dabei auch so ein bisschen unseren Bauch. Und am Ende, entgegen seiner Ankündigung gleich zu Beginn des Vortrags, gibt er dann doch noch Tipps, wie man sich schwierige Entscheidungen einfacher machen kann. Gehalten hat er seinen Vortrag Kopf oder Bauch, wie Menschen entscheiden, am 6. Dezember 2017 im Technoseum Mannheim im Rahmen der Ausstellung Entscheiden, eine Ausstellung über das Leben im Supermarkt der Möglichkeiten. Arndt Bröder.
Es geht um die Frage, wie Menschen entscheiden und was erwartet sie in den nächsten rund 45 Minuten. Ich werde nicht darüber sprechen, Ihnen Tipps zu geben, wie Sie besser entscheiden. Ich kann keine praktische Lebenshilfe geben. Ich bin ein Schreibtischtäter, ein Entscheidungsforscher. Was ich machen möchte, ist, Ihnen ein bisschen Einblick zu geben in die psychologische Entscheidungsforschung und interessante Ergebnisse, die es dort gibt. Viele Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, davon manche nicht so wichtig, vielleicht Routineentscheidungen, ob ich mir morgens die Zähne putze, ja oder nein. Die sind für die Psychologie, zumindest für die Entscheidungspsychologie, nicht so wichtig. Manche sind folgenreich, Entscheidungen, die wir treffen, beispielsweise Berufswahl oder auch professionelle Entscheidungen, die wir zu treffen haben, beispielsweise in unserer Arbeit, die manchmal eben auch andere Leute betreffen. Denken Sie an einen Arzt, der entscheiden muss, ob er eine Operation durchführen soll, ja oder nein. Manche Entscheidungen sind zwar vielleicht welche, die uns subjektiv schwierig erscheinen, die aber relativ folgenlos sind. Also die Frage, ob wir einen Apfel oder eine Banane zum Nachtisch essen, bleibt für unser weiteres Leben und das der meisten anderen relativ folgenlos. Formal liegt eine Entscheidung immer dann vor, wenn Sie mindestens zwei Optionen haben oder Handlungsmöglichkeiten, aus denen Sie auswählen können. Und die Psychologie der Entscheidung beschäftigt sich, wie gesagt, eher mit den bewussten Entscheidungen, mit solchen, die eben ein bisschen uns herausfordern und eben nicht solche Routinehandlungen wie die Frage nach dem Zähneputzen. Bevor ich einsteige, möchte ich anhand eines Beispiels deutlich machen, dass wir häufig im Nachhinein Entscheidungen als gut oder schlecht bezeichnen und es scheint auf der Hand zu liegen, dass die gut oder schlecht sind. Wir sind da relativ schnell in unserem Urteil, aber manchmal lohnt sich ein zweiter Blick. Ein Beispiel, das ich nennen möchte, ist ein sehr unerfreuliches. Sie alle erinnern sich möglicherweise an den Untergang der Fähre Sewol im April 2014 war das vor der südkoreanischen Küste. Und dort sind 2/3 der Passagiere ums Leben gekommen, tragischerweise. Und schon einen Tag später titelten manche Zeitungen, dass der Kapitän eine fatale Fehlentscheidung getroffen hätte. Und das scheint auf den ersten Blick so zu sein. Er hatte die Passagiere aufgefordert, im Schiffsinneren zu bleiben. Und die Fähre versank dann und viele Menschen sind in der Fähre ertrunken. Das ist ein ganz schreckliches Ereignis und schlimme Konsequenzen und wir neigen dazu zu sagen, wie konnte der diese Entscheidung treffen? Aber wissen wir, welche Alternativen er hatte und ob diese zu besseren Ergebnissen geführt hätten? Er hat später im Gerichtsverfahren seine Entscheidung begründet. Er hat gesagt, das Wasser hatte nur 12 Grad Celsius, da ist eine Überlebenszeit sehr kurz. Die Rettungsinseln konnten nicht aufgeblasen werden, weil die Schieflage des Schiffes schon zu groß war. Er hätte also die Leute mit Schwimmwesten in das kalte Wasser schicken müssen, wo starke Strömungen herrschen. Und dazu muss man noch wissen, das sagte er, dass die meisten Koreaner Nichtschwimmer sind. Das heißt, er hätte sie auch ins Wasser schicken können und es wäre genau dasselbe Schlimme dabei rausgekommen. Was man ihm vorwerfen kann, ist eine Reihe von anderen Fehlverhalten, für die er später auch angeklagt und verurteilt wurde. Was ich deutlich machen will, ist nur, bevor wir nicht wissen, was waren die Alternativen und was hätte dabei resultieren können, sollten wir nicht vorschnell urteilen, ob es eine gute oder eine fatale Entscheidung war. Das soll jetzt mehr illustrierend einleiten. Man kann sich jetzt fragen, was macht Entscheidungen schwierig? Also nicht nur solche unter Extrembedingungen, sondern auch im Alltag. Da gibt es im Wesentlichen 3 Punkte, die uns Entscheidungen schwierig machen. Nämlich einmal solche, wo wir die Ereignisse nicht kennen, die auch Einfluss haben können auf die Konsequenzen, die wir mit unseren Entscheidungen erreichen. Ein Beispiel ist zum Beispiel das, was ich eben genannt habe, wo der Kapitän einschätzen musste, unter unsicheren Bedingungen, wie lange dauert es wohl, bis das Schiff untergeht, wie lange dauert es wohl, bis Hilfe kommt und so weiter. Und das musste er gegeneinander abwägen. Und hier kann es natürlich zu Fehlurteilen, zu Fehleinschätzungen kommen, die dann auch zu einer falschen Entscheidung führen. Eine andere Schwierigkeit oder eine andere Möglichkeit, die Entscheidungen schwierig macht, das ist eigentlich das, was uns im Alltag am häufigsten begegnet, sind Zielkonflikte. Zielkonflikt bedeutet einfach, dass die Optionen sowohl positive als auch negative Eigenschaften haben, die unseren Zielen dienen oder nicht dienen. Ein Beispiel dafür, stellen Sie sich vor, Sie wollen sich ein gebrauchtes Fahrrad kaufen, weil Sie Geld sparen möchten, um damit zur Arbeit zu fahren. Dann sehen Sie hier 2 Alternativen, die sich in der Qualität unterscheiden und im Preis unterscheiden. Und Sie müssen jetzt hier abwägen, ob Sie mehr Wert auf Qualität oder mehr Wert auf Geldsparen legen. Sie müssen also diese Ziele optimal gegeneinander abzuwägen. Und da kann man manchmal schon wie Buridans Esel zwischen den Heuhaufen stehen. Ein 3. Punkt, der Entscheidungen schwierig macht, wissen Sie sicherlich alle, ist, wenn einfach unheimlich viel Information zu berücksichtigen ist, um eine Entscheidung zu treffen. Ein Beispiel wäre eine politische Entscheidung, ein Stadtrat versucht zu diskutieren, ob eine bestimmte Industrie angesiedelt werden soll in einem Bereich. Das hat unglaublich viele Konsequenzen wirtschaftlicher Art, ökologischer Art, infrastruktureller Art, die alle bedacht sein wollen. Und das führt dann dazu, dass solche komplexen Entscheidungen uns eben auch sehr schwierig vorkommen. Wie betrachtet die Psychologie Entscheidungen? Man kann hier 2 Dinge unterscheiden. Einmal den sogenannten normativen Aspekt. Und das ist das, womit sich die Philosophie und die Ökonomie viel beschäftigt hat, nämlich mit der Frage, was ist denn überhaupt eine gute Entscheidung? Und können wir Regeln definieren, die eine gute Entscheidung ausmachen, ja oder nein? Der andere Aspekt, der ist mehr das, was die Psychologie interessiert, ist der sogenannte beschreibende oder deskriptive Aspekt. Da geht es um die Frage, wie verhalten sich Menschen denn wirklich und kommt das denn diesen Regeln, die die Philosophen aufstellen, in irgendeiner Form nahe oder weicht es davon ab? Was ich heute in dem Vortrag machen möchte, ist zunächst einmal der Frage nachzugehen, was ist nach traditioneller Auffassung denn eine gute Entscheidung? Gibt es Regeln für gute Entscheidungen? Zweitens eben die Frage zu beleuchten, wo und wann weichen Menschen möglicherweise von diesen Regeln ab? Und da habe ich eine Reihe von interessanten oder ich hoffe interessanten Studien zusammengetragen, die das einfach demonstrieren. Und die dritte Frage ist dem zweiten Teil des Titels gewidmet, nämlich dem Bauch, der Frage, inwieweit Gefühle bei Entscheidungen eine Rolle spielen und spielen sollten. Man kann ja sowohl die normative Vorgabe, dass man einen klaren Kopf haben sollte, in Frage stellen, aber man kann ja auch gucken, ob Gefühle nun hilfreich sind, ja oder nein. Okay, fange ich mit dem ersten Teil an. Was macht eine gute Entscheidung aus? Das fragen sich Philosophen und Ökonomen schon seit vielen, vielen Jahrhunderten. Und wenn man die Frage so breit stellt, dann stellt man relativ schnell fest, kommt man nicht wirklich weiter. Eine gute Entscheidung, was heißt denn das? Das kann eine Entscheidung sein, die gut ist für mich, gut für meinen Geldbeutel, gut für mein Seelenheil, gut für meine Oma, gut für die Umwelt. Also es hat ganz viele Dimensionen und es braucht hier sozusagen eine Eingrenzung. Diese Philosophie grenzt sich nicht so schnell ein, die hat versucht, das umfassend zu beschreiben und oder grundlegend zu definieren, was gute Entscheidungen sind. Zum Beispiel Immanuel Kant hat versucht, auch seine Ethik auf der Vernunft aufzubauen und auf vernünftigen Entscheidungen. Aber die Ökonomen gehen da etwas pragmatischer vor und sagen, wir definieren als eine gute Entscheidung eine solche, die maximal gut meinen eigenen Zielen dient. Das heißt nicht, dass es eine egoistische Entscheidung sein muss. Meine Ziele können durchaus auch altruistisch sein. Ich kann das Ziel haben, anderen zu helfen. Und dann wäre für mich eine rationale Entscheidung eine solche, die diesem Ziel maximal gut dient. Der Philosoph Hans-Herbert Keut hat das etwas spöttisch kommentiert, indem er, Zitat, sagt, im Gegensatz zu den Philosophen statten die Ökonomen die Ratio eher spartanisch aus. Also es geht um Zweckoptimierung, um Zieloptimierung. Aber wenn man soweit ist, dann kann man schon mal versuchen, das Ganze zu formalisieren und vielleicht in eine Regel zu bringen, was denn eine gute Entscheidung ist. Und da können wir uns mal die Historie anschauen, wie das versucht wurde. Und die Historie führt uns an einen Ort, den wir vielleicht nicht gerade als den Hort der Rationalität empfinden würden. Es sind die Spielsalons der französischen Aufklärung, wo sich Mathematiker und Philosophen mit der Frage beschäftigt haben, was ein günstiges Spiel ist. Jetzt fragt man sich, warum machen die das? Oder warum hat das so eine Bedeutung erlangt? Das Schöne an dieser Situation ist, dass sie recht einfach ist. Das Ziel ist klar, ich will möglichst viel Geld gewinnen. Und die Umwelt ist auch relativ übersichtlich, weil wir hier es mit sehr gut definierten Wahrscheinlichkeiten zu tun haben, mit denen bestimmte Konsequenzen eintreten können. Das heißt, ich kann sehr gut berechnen, was ein günstiges Spiel ist. Und was dort eine große Rolle gespielt hat oder ursprünglich als rational angesehen wurde, war, ein Spiel zu wählen, das einen möglichst hohen Erwartungswert hat. Was ist der Erwartungswert? Sie können sich das an diesem Beispiel hier klar machen. Wir haben eine Lotterie A und eine Lotterie B. Lotterie A ist eine mit 10 Gewinnerlosen, das sind die roten Punkte, die symbolisieren das, und mit 90 Nieten. Die Gewinnerlose geben Ihnen, wenn Sie sie ziehen, 100 Euro. Und auf der rechten Seite, die Lotterie B, ist eine mit nur einem Gewinnerlos und mit 8 Nieten drin. Jetzt kann man sich fragen, welche ist die günstigere Lotterie? Und nach dem Erwartungswert kann man ausrechnen, ist der Erwartungswert links ein Zehntel, nämlich die Gewinnwahrscheinlichkeit, mal der Gewinnhöhe. Das heißt, wir erwarten im Durchschnitt, wenn wir die immer wieder spielen würden, diese Lotterie pro Durchgang 10 Euro Gewinn. Und die rechte Lotterie wäre tatsächlich nach dem Erwartungswert günstiger, weil ich hier nur ein Neuntel mal 100 habe und deswegen einen Erwartungswert von 11 Euro. Vielleicht denken Sie sich jetzt, ähnlich wie die Versuchsperson bei Walso und Ryzen in einer neuen Arbeit, dass trotzdem die linke Lotterie A sich irgendwie besser anfühlt. Und selbst wenn Sie das, ist 30% der Versuchspersonen von Walso und Ryzen, die sagen, wir verstehen das Prinzip des Erwartungswerts, würden aber trotzdem die linke Lotterie A wählen. Das heißt, manchmal geht unsere Intuition irgendwie doch gegen diese Rationalität. Das ist schon ein Beispiel. Jetzt fragen Sie sich, warum ich Ihnen das erzähle. Man befindet sich im Leben ja nicht wirklich in einer Lotterie, sondern vielleicht nur sprichwörtlich in einer Lotterie. Und ein genialer Schachzug stammt von Nicolas Bernoulli, einem Schweizer Mathematiker, der gesagt hat, ich brauche gar keine Geldwerte zu nehmen, die ich in diese Formel da einsetze, sondern ich kann im Prinzip jede Konsequenz, die Entscheidungen hat, mit einem Wert beschreiben, den ich den Nutzen dieser Konsequenz nenne. Also wie sehr mir diese Option oder diese Konsequenz nutzt, um meine Ziele zu erreichen. Und mit diesem Schachzug kann man dann dieses Prinzip der Erwartungswertmaximierung einfach erwartete Nutzenmaximierung nennen und auf jede Alltagssituation anwenden. Stellen Sie sich vor, diese Dame möchte mit ihrem Pudel ausgehen und weiß nicht, ob es regnen wird. Das ist sozusagen die Lotterie. Und die Frage ist nun, soll sie den Schirm mitnehmen, ja oder nein? Es gibt Möglichkeiten, wie sie ihre Wahl treffen kann, und es gibt Möglichkeiten, wie der Zustand der Welt ist. Die Wahl kann sie beeinflussen, den Zustand der Welt kann sie nicht beeinflussen. Also sie kann den Schirm mitnehmen oder zu Hause lassen. Und in der Welt kann passieren, dass es entweder regnet, hier die rechte Spalte, oder dass die Sonne scheint, beziehungsweise dass es nicht regnet. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet, wollen wir hier mal mit P bezeichnen. Und die Gegenwahrscheinlichkeit ist dann 1 minus P. Das heißt, Ihre Aufgabe ist, erstmal diese Wahrscheinlichkeit einzuschätzen. Dafür gibt es viele Anzeichen. Man kann aus dem Fenster gucken, man kann den Wetterbericht hören und so weiter und dann eine subjektive Schätzung für die Wahrscheinlichkeit haben. Und nun gibt es alle möglichen Kombinationen, was passieren kann, wenn ich den Schirm mitnehme oder nicht. Wenn ich den Schirm mitnehme und es regnet nicht, dann ist die Konsequenz, der Hund bleibt trocken und ich muss aber den lästigen Schirm mitschleppen. Und das finde ich vielleicht so mittelgut. Wenn ich den Schirm mitnehme und es regnet, bleibt der Hund ebenfalls trocken. Ich muss auch den Schirm mitschleppen. Und das ist schon ein bisschen besser, weil ich den Schirm ja wenigstens nicht umsonst mitgenommen habe. Wenn ich den Schirm zu Hause lasse und es regnet nicht, habe ich Glück, dann bleibt der Hund trocken und ich muss keinen Schirm mitschleppen. Das ist das, was ich vermutlich am besten finde. Und wenn ich aber den Schirm zu Hause lasse und es regnet, dann habe ich die Konsequenz des begossenen Pudels und das ist vielleicht das, was ich am wenigsten mag. Und die Idee ist nun, dass wir genau wissen, welche Konsequenzen wir gut finden und welche nicht. Man kann das mit Zahlen repräsentieren, man muss es aber gar nicht mit Zahlen repräsentieren, um zu sagen, welche Präferenzreihenfolge man hat. Und dann ist eine rationale Entscheidung, die sozusagen uns unseren Zielen der besten Bewertung im Durchschnitt sozusagen näher bringt, eine solche, die nur von der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses abhängt und von den Präferenzen, die wir für die verschiedenen Ausgänge haben, dieses Lotteriespiels. Das nennt man die konsequenzialistische Fassung der Rationalität, also nur die erwarteten Konsequenzen und die Wahrscheinlichkeiten sollten berücksichtigt werden. Die verarbeiten wir irgendwie im Kopf, kognitiv, treffen dann unsere Entscheidung und dann gibt es ein Entscheidungsergebnis. Gefühle spielen bei diesem Modell eine sehr untergeordnete Rolle. Sie tauchen nur auf, möglicherweise als Konsequenz von dem, was als Ergebnis hinten rausgekommen ist, oder auch als Nebenprodukt des Denkvorgangs selber. Es kann uns zum Beispiel irgendwie lästig sein, über eine Frage nachzudenken. Und auch als erwartete Gefühle. Also wir können uns im Vorhinein vorstellen, wie schlimm wird das denn, wenn ich mir vorstelle, dass mein Pudel heute Abend nass ist und ich den bürsten muss. Und diese erwartete emotionale Konsequenz spielt sozusagen auch eine Rolle. Also hier das Ideal eines rationalen Menschen, der seine Entscheidung trifft, frei von Leidenschaften. Und diese Idee ist in der europäischen Denktradition sehr, sehr tief verhaftet. Descartes ist schon genannt worden, aber es geht eigentlich noch viel weiter zurück in die stoische Philosophie, die zum Ziel hatte, möglichst alle Affekte zu kontrollieren. Und nur wenn man seine Affekte und Leidenschaften unter Kontrolle kriegt, dann kann man ein glückliches und vernünftiges Leben führen. Auch im Alltag sagen wir häufig, wenn jemand entscheiden will, er soll einen kühlen Kopf bewahren oder sich erstmal abregen, bevor er eine wichtige Entscheidung trifft und Ähnliches. Also diese Idee des von Leidenschaften befreiten Entscheidens steckt sehr tief in unserer Kulturgeschichte. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil, nämlich der Frage, ob Menschen so entscheiden. Sie wissen natürlich alle, dass das nicht so ist, aber es ist ja gut, so ein Modell erstmal als Startpunkt aufzustellen. Und ich will Ihnen einfach ein paar Phänomene zeigen, die deutlich machen, dass wir von diesem konsequenzialistischen Prinzip abweichen. Ein Phänomen, das sehr häufig in verschiedenen Kontexten gezeigt worden ist inzwischen in Studien, ist das, was man Präferenzumkehr nennt. In diesem konsequenzialistischen Modell wird ja angenommen, wir wissen genau, welche Konsequenzen wir gut finden, welche wir nicht gut finden und in welcher Reihenfolge das der Fall ist. Das Phänomen der Präferenzumkehr zeigt, dass wir das häufig nicht so genau sagen können. Ich habe hier eine hübsche Studie gefunden von dem Ökonomen John List. Der hat Folgendes gemacht, der ist auf eine Messe oder Tauschbörse für Sporttickets gegangen. Das ist in den USA durchaus üblich, dass Leute sowas tun wie Sporttickets sammeln und damit auch Handel treiben und auf so Tauschbörsen gehen. Und was den Wert solcher Tickets ausmacht, ist einmal, wie toll die Spiele sind, aus denen sie stammen, wie wichtig diese Spiele waren und zweitens, in welchem Zustand diese Tickets sind. Was er nun gemacht hat, ist, er hat zwei Sets oder zwei Stapel von Tickets mitgenommen. Einmal eins, das aus 10 gut erhaltenen Tickets bestand, die also keine Eselsohren oder Knicke oder sonst was hatten. Und das zweite Set enthielt auch 10 die gleichen Sporttickets, also aus denselben Sportveranstaltungen, auch in gutem Zustand, plus noch 3, die in nicht mehr so gutem Zustand waren, die irgendwie Eselsohren hatten und so weiter. Wenn man jetzt Sie oder mich oder auch die Leute auf dieser Messe dort fragt, wenn sie beide vorgelegt kriegen, welches davon ist denn mehr wert, dann zeigt sich in der Tat, dass fast alle übereinstimmen, dass das zweite Set mehr wert ist. Es hat ja sozusagen alles, was das erste hat und noch ein bisschen mehr. Wenn Sie das aber getrennt jeder Person nur eins davon vorlegen, dann dreht sich das um. Wenn Sie fragen, wie viel die Leute dafür bezahlen würden, dann stellt sich nämlich raus, würden die Leute für das erste Set, für das 10er-Set deutlich mehr Geld bieten als für das 13er-Set. Man kann sich leicht sofort erklären, warum das so ist, denn das zweite Set sieht ja irgendwie ein bisschen schmuddelig aus und scheint uns deswegen weniger wert zu sein, wenn wir es sozusagen uns einzeln angucken. Das Interessante ist, das galt nicht nur für Laien, sondern auch für professionelle Händler, die mit solchen Tickets handeln. Das heißt, es geht um echtes Geld hier und es zeigt sich, oder Ökonomen würden das als irrational bezeichnen, weil wir hier eben eine Präferenzumkehr haben. Das heißt, unsere Bewertung, welches dieser Sets das bessere ist, hängt davon ab, in welchem Kontext wir das sehen und ob wir einen Vergleichskontext kriegen, ja oder nein. Ein weiteres Phänomen, das buchstäblich in Hunderten von Studien gezeigt wurde, will ich mal anhand von einer Studie hier nachzeichnen. keine sehr erfreuliche Sache, aber Wilson und Mitarbeiter hat seinen Versuchspersonen Folgendes gesagt. Er hat gesagt, stellen Sie sich mal vor, Sie würden an einer tödlichen Lebererkrankung leiden und diese führt innerhalb eines Jahres zum Tode. Die Lebenserwartung ist nur ein Jahr. Aber es gibt die Möglichkeit einer Operation, nach der 10% der Patienten nach 5 Jahren noch leben. Würden Sie diese Operation machen? Und kann jeder von Ihnen jetzt mal drüber nachdenken? Die Versuchspersonen hatten etwas mehr Zeit, dort in dem Experiment drüber nachzudenken. Aber wenn man das so fragt, dann sind es 46%, die hier sagen, ja, ich würde das machen mit der Operation. Wenn man aber eine andere Gruppe von Versuchspersonen das folgendermaßen darstellt und sagt, es gibt die Möglichkeit einer Operation, nach der 90% der Patienten nach 5 Jahren tot sind, dann wissen Sie schon, was passiert, ist die Zustimmung zu dieser Operation deutlich, deutlich geringer. Und das ist bezeichnet worden als der sogenannte Rahmungseffekt oder Framing-Effekt. Die Art, wie ich eine Option formuliere, die sind ja beide identisch in dem Fall, hat eine große Auswirkung darauf, wie meine Präferenz dann schließlich ist. Und Sie können sich nur kurz überlegen, was das für massive Konsequenzen hat, die Art und Weise, wie beispielsweise Ärzte gegenüber ihren Patienten Risikoinformationen kommunizieren. Das kann sozusagen sehr starke Auswirkungen haben auf deren Entscheidungen. Und man sollte möglichst immer einen Schritt zurücktreten und versuchen, von der konkreten Formulierung wegzugehen und sich nur die Konsequenz klarzumachen. Und interessanterweise eine ganz neue Untersuchung von Ziegler und Tanni zeigt, wenn ich die Entscheidung für jemand anders treffen soll in so einem Szenario, dann zeige ich diesen Effekt viel weniger. Offensichtlich bin ich dann eher in der Lage, mich sozusagen von der Formulierung zu distanzieren und den Inhalt wahrzunehmen und mich sozusagen von dem direkten Gefühl, was diese Formulierung hervorruft, zu distanzieren. Drittes Beispiel will ich Ihnen noch nennen, nur deswegen, weil tatsächlich 2 Nobelpreisträger daran mitgemacht haben. Einmal Daniel Kahneman, der den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften 2002 bekommen hat, und Richard Thaler, der den Nobelpreis in diesem Jahr bekommen hat. Und das ist eine ganz klassische Untersuchung von denen, die um den sogenannten Besitztumseffekt geht. Was haben die gemacht? Die haben ihre studentischen Versuchspersonen ins Labor eingeladen und haben denen eine Tasse vor die Nase gestellt. Das war allerdings keine Mannheim-Tasse, sondern das Universitätslogo war drauf. Und der Hälfte der Versuchspersonen haben sie gesagt, so, die gehört dir, kannst du mitmachen, was du willst. Du kannst sie mir aber auch verkaufen. Und welchen Preis würdest du denn dafür nehmen, um sie mir zu verkaufen? Und typischerweise hätten die Versuchspersonen hier rund $6 genommen. Der anderen Hälfte der Versuchspersonen wurde die Tasse vor die Nase gestellt und sie wurden gefragt, das ist eine Tasse, schöne Universitätstasse. Wie viel wärst du denn bereit, dafür zu bezahlen? So viel, wie sie dir wirklich wert ist, diese Tasse. Und was man sieht, ist, die Leute würden sehr viel weniger dafür bezahlen, als die Besitzer dafür nehmen würden. Man kann viel an dieser Ursprungsstudie kritisieren. Inzwischen haben Ökonomen das noch viel besser gemacht, so dass man wirklich rausfinden kann, wie viel den Versuchspersonen diese Tasse wirklich wert ist, ohne dass es da zu irgendwelchen strategischen Einflüssen oder so kommt. Und es zeigt sich ganz stabil, dieser Effekt. Wenn wir etwas besitzen, dann scheinen wir es sofort irgendwie höher zu bewerten, als wenn wir es noch nicht besitzen. Diese Phänomene zeigen jetzt alle, dass mit diesem konsequenzialistischen Prinzip irgendwas nicht ganz stimmt, zumindest was unser Verhalten angeht. Offensichtlich lassen wir uns von, nennen wir es mal im weitesten Sinne, emotionalen Einflüssen hier leiten. Ich möchte noch eine letzte Studie Ihnen als Demonstration zeigen, die mir am Herzen liegt, weil es da im Wesentlichen um Leben und Tod geht und nicht um irgendwelche abstrakten Aufgaben in einem psychologischen Labor. Was ich Ihnen hier präsentiere, die Daten sind schon etwas älter, also bitte nicht auf die Goldwaage legen, von 2003, sind in verschiedenen europäischen Ländern der Anteil der Bevölkerung, die effektiv bereit sind, nach ihrem Tod Organe zu spenden für Leute, die Organe brauchen. Und was auffällt ist, hier links stehen so ein paar, die so um die maximal 20-30% rumdümpeln, Dänemark, Niederlande, Großbritannien, Deutschland. Ich habe mal gehört, dass Deutschland der größte Organ-Netto-Importeur in der Europäischen Union ist. Und auf der rechten Seite sehen wir Österreich, Belgien, Frankreich, Ungarn, Polen, Portugal, Schweden, die alle über 80% Zustimmungsrate haben. Jetzt kann man sich fragen, wie funktioniert das? Warum sind hier so unterschiedliche Präferenzen offensichtlich in diesen unterschiedlichen Ländern? Die sind ja jetzt kulturell nicht so unterschiedlich. Sollten ausgerechnet die Österreicher so viel bessere Menschen sein als wir Deutschen, kann man sich fragen. Und das Rätsels Lösung ist ganz simpel. Viele haben es sicher erraten. Es hängt an der gesetzlichen Regelung, wie sie zum Organspender werden. In den linken Ländern, die geringe Zustimmungsraten haben, haben wir eine Zustimmungslösung. Das heißt, es wird erwartet, man ist sozusagen laut Vorgabe zunächst mal kein Organspender, muss es den kleinen Schritt machen, einen Ausweis auszufüllen, der sagt, ich bin Organspender. Und in den hier rechts in diesen Ländern haben sie eine Widerspruchslösung. Das heißt, sie können sich in eine Kartei eintragen lassen oder in eine Datei eintragen lassen, dass sie das nicht möchten. Wohlgemerkt, in all diesen Ländern ist das vollkommen frei entscheidbar, was sie machen. Die Niederlande haben übrigens im Dezember letzten Jahres umgestellt von einer Zustimmungs- auf eine Widerspruchslösung. Und dazu liegen mir aber noch keine Zahlen vor. Das würde mich mal sehr interessieren. Das nennt man sogenannte Vorgabeeffekte. Offensichtlich reflektiert das hier nicht die Präferenzen der Leute, sondern einfach, dass sie sich orientieren an bestimmten, was normal ist sozusagen. Und das ist ja manchmal auch eine wirklich sinnvolle Strategie, das zu tun. In diesem Fall hat es einen massiven gesellschaftlichen Effekt. Also, ich habe Ihnen nun gezeigt, das war so ein kleiner Ausschnitt aus der psychologischen Entscheidungsforschung, dass Entscheiden offensichtlich nicht so einem rationalen Kalkül folgt und dass Gefühle im weiteren Sinne eine Rolle zu spielen scheinen. In den letzten 20-30 Jahren hat man noch viel gezielter untersucht, welchen Einfluss Gefühle haben, und auch diese Studien sind zum Teil eher von der Schlussfolgerung her so, dass sie nahelegen, Gefühle haben einen irrationalen Einfluss auf unsere Entscheidung. Ein ganz großer Klassiker ist eine Untersuchung von Schwarz und Clore. Die haben Menschen für ein Telefoninterview angerufen, und zwar entweder an einem regnerischen oder an einem sonnigen Tag. Und eine Frage des Interviews hieß, wie zufrieden sind Sie allgemein mit Ihrem Leben? Und auch hier war es natürlich so, an Regentagen ist man mit seinem Leben allgemein deutlich unzufriedener. Auch hier also die Unfähigkeit, sich sozusagen von den äußeren Umständen unabhängig zu machen und seine eigene Stimmung direkt auf die Entscheidung oder das Urteil zu übertragen. Sie können zum Beispiel auch diesen Besitztumseffekt, den ich eben Ihnen gezeigt habe, umdrehen, wenn Sie traurige Menschen vor sich haben. Traurige Menschen würden mehr für die Tasse bezahlen, aber weniger dafür nehmen als Verkäufer. Das können Sie natürlich ausnutzen, wenn jemand traurig ist. Solche Art von Einflüssen zufälliger Emotionen auf Entscheidungen sind eben viele gezeigt worden. Demnach, gemessen an diesem normativen Ideal, was wir vorher gezeichnet haben, sieht es eher so aus, als seien wir ein Spielball unserer Gefühle und neigen zu nicht rationalen Verhalten oder Entscheidungen. Und irgendwas, sagt Ihnen Ihr Bauch, kann damit ja nicht stimmen mit dieser Auffassung. Gefühle müssen doch auch zu irgendwas gut sein. Die können doch nicht nur unnütz sein. Und tatsächlich haben sich das Forscher schon lange überlegt, und einer der ersten war Charles Darwin. Der Ausdruck der Gemütsbewegungen bei den Menschen und bei den Tieren, 13 Jahre nach seiner Entstehung der Arten, erschienen, und eine der ersten wissenschaftlichen Abhandlungen über Gefühle, wo er vergleicht den emotionalen Ausdruck eben in Säugetieren und bei Menschen und ganz viele Ähnlichkeiten feststellt und auch durch Korrespondenz mit Missionaren in anderen Ländern die befragt hat zum Gesichtsausdruck und behauptet hat, dass der Gesichtsausdruck so universell ist, der emotionale Gesichtsausdruck, dass er doch einen evolutionären Nutzen haben muss. Er muss doch irgendwie für was gut sein, diese Emotionen. Diese Untersuchungen sind später von Paul Ekman und seinen Mitarbeitern weitergeführt worden. Die haben gezeigt, dass für solche sehr prototypischen Emotionen wie hier Zorn, Furcht, Ekel, Überraschung, Freude und Traurigkeit, dass der Gesichtsausdruck wirklich universell ist. Also Sie können, der wird auf der ganzen Welt gleich interpretiert, egal ob Sie mit einem Yuppie in New York sprechen oder mit einem Jäger und Sammler aus Papua-Neuguinea, die alle können diese Gesichtsausdrücke auf die gleiche Art interpretieren. Das heißt, es ist tief in unserer menschlichen Natur drin. Und deswegen ist es eigentlich plausibel, dass Gefühle eher nützlich als schädlich sind und für viele Entscheidungen sind sie das ja auch. Zum Beispiel Furcht ist ja etwas, was uns vorbereitet, um vor einem gefährlichen Reiz möglichst schnell Energien zu mobilisieren, um diesem Reiz zu entfliehen. Und das hat für die Emotion der Furcht ein Neurowissenschaftler namens Paul Ledoux in einer Serie von sehr genialen Experimenten gezeigt, dass wir tatsächlich bei Furchtreizen, dass es bei Furchtreizen eine Abkürzung im Gehirn gibt, die sozusagen direkt umschalten ins emotionale Zentrum. Hier ist das mal symbolisiert. Wenn Sie diese Schlange sehen, dann wird der Reiz aufgenommen und wie alle visuellen Reize zunächst im Mittelhirn, im Thalamus umgeschaltet und von dort gehen die Informationen weiter in den Hinterhauptlappen, den visuellen Kortex und dort ist eigentlich die Hauptverarbeitung, die auch dann zu einem bewussten Wahrnehmen dieser Schlange führt. Es gibt aber eine Abkürzung direkt vom Thalamus in die sogenannte Amygdala, die häufig auch als Emotionszentrum bezeichnet wird und die schaltet dann sozusagen sofort auf Alarm und mobilisiert den Körper, die Herzrate steigt, die Atmung wird intensiver und es gibt eine Insulinausschüttung. Und das heißt, wir fürchten uns sozusagen vor der Schlange, bevor wir die Schlange als solche bewusst erkannt haben. Und das kennen Sie auch, wenn man auf eine heiße Herdplatte packt, der Reflex, die Hand zurückzuziehen, erfolgt schon, bevor Sie eigentlich den Schmerz bewusst wahrgenommen haben. Also auch hier ganz klar eine Optimierung für Gefühle, die in diesem Fall sinnvolle Entscheidungen treffen. Und andere Forscher haben das aufgegriffen und gesagt, wo können wir das denn noch nachweisen? Und es gibt einen Forscher, Antonio Damasio aus den USA, der sich dieser Frage angenommen hat, wo Gefühle denn hilfreich sind. Und er startete seine Untersuchung mit Hilfe eines bekannten medizinischen Falles von Phineas Gage. Das war ein Bahnvorarbeiter, der im Jahr 1848 aufgrund eines schrecklichen Unfalls, einer Explosion, diese 3 Zentimeter dicke Eisenstange durch den Schädel getrieben wurde. Und man sieht rechts die Rekonstruktion, wie die Stange durch den Schädel ging und wo sie in dieser modernen Rekonstruktion rechts hier im Gehirn die größte Schädigung hervorrief. Das Erstaunliche ist nicht nur, dass Phineas Gage diesen Unfall überlebte, sondern auch, dass er im Wesentlichen keine messbaren intellektuellen Einbußen zeigte. Er konnte sich noch ganz normal unterhalten, seine Gedächtnisfunktion war intakt, er konnte Kopf rechnen, er konnte logisch denken. Das war alles nicht geschädigt. Was seine Biografen aber schreiben, ist, dass er die Fähigkeit verlor, sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Und das betrifft alle wichtigen Entscheidungen, die er sonst im Leben noch so traf. Er hat sich dann plötzlich mit falschen Freunden umgeben, er hat riskante finanzielle Geschäfte sich darauf eingelassen, er konnte keinen Job mehr behalten und so weiter. Also könnte man meinen, hier die Entscheidungsfähigkeit sei beeinträchtigt gewesen, aber er zeigte auch noch eine zweite Beeinträchtigung, nämlich eine reduzierte emotionale Wahrnehmung. Davon berichtete er, dass er nicht mehr so stark Gefühle wahrnahm und auch sein Gefühlsausdruck im Gesicht war weniger. Damasio zählte sich hier 1 und 2 zusammen und sagte, wahrscheinlich, oder ich stelle mal die Hypothese auf, dass dieser Verlust der emotionalen Empfindungsfähigkeit dazu geführt hat, dass er auch keine sinnvollen Entscheidungen mehr treffen konnte, weil er möglicherweise nicht die richtige emotionale Reaktion auf schlechte Optionen zeigte. Und er hat das untersucht mit anderen Patienten aus der Neuzeit, die eine ähnliche Schädigung aufwiesen, allerdings aufgrund anderer Ursachen, zum Beispiel Schlaganfälle oder Tumore oder Ähnliches, im selben Areal, dem sogenannten ventromedialen präfrontalen Kortex. Und er hat sie folgende Aufgabe spielen lassen, die sogenannte Iowa-Glücksspielaufgabe, die ganz einfach ist von den Regeln her. Sie haben 4 Kartenstapel, und Sie dürfen beliebig ziehen, von welchem Stapel Sie wollen. Und auf jeder Karte steht ein Geldbetrag, den Sie entweder gewinnen oder verlieren. Und Ihre Aufgabe ist es, mit so viel Geld wie möglich da rauszugehen. Was Sie aber nicht wissen, ist, was sich hinter diesen Kartenstapeln verbirgt. Das können Sie erst im Laufe der Zeit rausfinden. Und die Stapel sehen folgendermaßen aus. Stapel A und B sind welche, die mit kurzfristig hohen Gewinnen locken. Das häufigste Ereignis dort ist, dass Sie 100 Dollar auf der Karte stehen haben. Und die Stapel C und D sind demgegenüber ein bisschen weniger attraktiv. Die bieten nur 50 Dollar. Und das ist das häufige Ereignis in diesen Stapeln. Allerdings gibt es auch seltene Verluste und die fallen bei den Stapeln A und B deutlich schmerzhafter aus als bei den Stapeln C und D, sodass wir, jetzt sind wir wieder beim Erwartungswert, die Stapel A und B langfristig in den Ruin führen, weil die Verluste größer sind als die Gewinne, während die Stapel C und D zu einem stetigen Anwachsen ihres Gewinns beitragen. Was sind nun die Befunde mit diesem Spiel? Er hat gezeigt, dass solche Patienten, die eine Schädigung von dem ventromedialen präfrontalen Kortex zeigen, nicht lernen, die Stapel C und D zu nehmen, sondern die kann man 100 Durchgänge spielen lassen, die präferieren A und B. Während Kontrollpersonen das irgendwann raushaben, die meiden dann die beiden Kartenstapel A und B, die lernen sozusagen, die schlechten Konsequenzen hier zu fürchten und das scheint bei den Patienten nicht der Fall zu sein. Man kann zudem noch messen, wie stark die emotionale Erregung ist, bevor man eine Karte A oder eine Karte B aufdeckt. Man kann die Hautleitfähigkeit messen, das ist ein sehr sensibler Indikator für emotionale Erregung oder auch die Herzrate. Und dann zeigt sich, dass tatsächlich die Patienten viel weniger bis gar nicht eine emotionale Reaktion ausbilden, während im Laufe des Spiels die Kontrollprobanden sozusagen immer, wenn sie dann mal versucht sind, A oder B zu ziehen, dann auch sehr ängstlich sind. Man kann sogar, wenn man das nur mit gesunden Personen macht, diejenigen unterscheiden, die eine stärkere oder eine weniger starke emotionale Erregung zeigen. Und damit kann man vorhersagen, dass die mit einer stärkeren Erregung mit mehr Geld aus dem Spiel rausgehen als die anderen. Also, das passt sehr gut zu der Interpretation, dass man sagt, die lernen hier eine emotionale Reaktion auf diese Stapel A und B hier auszubilden und die bewahrt sie davor, sozusagen diese heiße Herdplatte weiter anzufassen. Also es gibt auch Situationen, in denen es hilfreich ist, auf unsere Gefühle zu hören. Ich komme zum Fazit, nämlich der Frage, die im Titel stand, ob Sie Ihrem Kopf oder Ihrem Bauch vertrauen sollten. Natürlich trifft immer der Kopf die Entscheidung, aber die Frage ist ja, ob er auf den Bauch hören sollte. Und wenn die Frage so gestellt wird, dann ist sie eigentlich falsch gestellt, weil wir jetzt gesehen haben, es gibt Situationen, wo Gefühle uns nicht weiterhelfen, sondern wo sie eher hinderlich sind. Da hat die klassische Philosophie recht, wenn man so will. Also wenn es vom Wetter abhängt, ob ich mit meinem Leben zufrieden bin als Ganzes, das sollte eigentlich nicht so sein. Aber es gibt auch Situationen, wie wir jetzt gesehen haben, gerade wenn es um Erfahrung geht, die man hat mit bestimmten Entscheidungen, was in dieser Iowa-Aufgabe sozusagen nachgebaut wurde im Labor, da sammeln die Leute Erfahrung, dann sind diese Erfahrungen häufig auch eben nicht rational verbalisierbar, sondern gehen mit einem emotionalen Signal einher und dann kann man auch darauf hören. Insofern, beides kann helfen und beides kann in die Irre führen. Jetzt möchte ich doch ein bisschen in den Bereich Lebenshilfe gehen. Wenn Sie eine schwere Entscheidung zu machen haben und Sie haben empfinden ganz viele Konflikte, die sowohl emotional sind als auch kognitiver Natur, dann können Sie sich eines alten Tricks bedienen, den Benjamin Franklin vorgeschlagen hat. Er sagte, wenn Sie sich mit schweren Entscheidungen rumplagen, dann sollten Sie eine Liste führen mit Pro- und Kontra-Argumenten für eine Entscheidung. Und die sollten Sie über Tage sammeln, alles, was Ihnen einfällt. Und dann können Sie nachher an die Pro- und Kontra-Argumente dranschreiben, einen Zahlenwert zum Beispiel, wie wichtig Ihnen die sind. Und dann können Sie die gegeneinander abwägen und gucken, auf welcher Seite mehr übrig bleibt. Kommt uns jetzt sehr nüchtern vor. Wir gucken uns das berühmteste Beispiel an. Wir sind wieder bei Charles Darwin, in dessen Nachlass man genau so eine Liste fand mit der Frage, ob er heiraten soll, ja oder nein. Es ging um diese Frau hier, Emma Wedgwood. Und er hat genau so eine Liste geführt und hat dort Pro- und Kontra-Argumente aufgeschrieben. Die Liste ist endlos lang, tatsächlich. Ich habe Ihnen nur mal so ein paar Beispiele genannt, was er so als Pro-Argument genannt hat. Zum Beispiel, dass man eine Begleiterin und Freundin auch im Alter hat. Ein Kontra-Argument dagegen, so eine Ehe ist ja eine schreckliche Zeitverschwendung. Ein Pro-Argument weiterhin, so eine Ehe ist gut für die Gesundheit. Man hängt nicht so viel in irgendwelchen Clubs rum und trinkt Whisky und raucht Zigarren. Aber man hat auch weniger Geld für Bücher, wenn man eine Familie ernähren muss. So, das sind die nüchternen Argumente. Aber er hat auch emotionale Argumente aufgeschrieben. Zum Beispiel hat er gesagt, wenn ich mir das vorstelle, ein Leben nur als Arbeitsbiene zu führen, ohne noch was anderes, das ist eine schreckliche Vorstellung. Oder aber ein Kontraargument, wenn ich eine Familie ernähren muss, dann geht das mit Ängstlichkeit und Verantwortung einher. Also der Trick ist, diese Benjamin Franklin-Methode zu nehmen und hier auch die Emotionen, die mit dieser Entscheidung verbunden sind, aufzuschreiben. Was ist daran das Gute? Daran ist das Gute, dass wir diese Emotionen dann sozusagen, dass wir nicht mehr Spielball dieser Emotionen sind, sondern wir können sie einordnen. Wir können zum Beispiel, also ich nehme jetzt mal an, dass Darwin sich gesagt hat, Ängstlichkeit und Verantwortung, klar, das geht mit so einer Ehe einher, aber andere machen das ja auch und das kann ja so schwer nicht sein. Und er kann sozusagen diese Emotion einordnen und dann eine Entscheidung treffen. Insofern überlegen Sie sich, ob das hilfreich sein kann, vielleicht auch nicht. Ich danke Ihnen jetzt erstmal für Ihr Interesse und für diejenigen, die eben dachten, ah ja, ich wollte ja schon immer mal einen Organspendeausweis ausfüllen und habe es aber nie gemacht. Und ich sage Ihnen, Sie werden das bis zu Hause wieder vergessen haben. Kommen Sie einfach zu mir nach vorne, ich habe Organspendeausweise dabei und dann können Sie das machen. Dankeschön.
Ja, ob solche Listen helfen? Ich werde das mal ausprobieren. Arndt Bröder war das, Kognitionspsychologe aus Mannheim, mit einem Vortrag darüber, wie wir Entscheidungen treffen und welche Rolle unsere Gefühle dabei spielen oder spielen sollten. Ich bin Katrin Ohlendorf und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.